SWR 2 Wissen.
Berlin Hauptbahnhof. Der ICE nach Stuttgart fährt ein. Der Zug ist mit neuen Sitzbezügen ausgestattet. Geliefert hat sie die Firma Mattes und Ammann. Sie gehört Christoph Larsen Mattes und der ist stolz auf seinen Stoff für den Hochgeschwindigkeitszug.
Der ICE-Stoff ist der wertigste Stoff, den wir überhaupt produzieren. Es handelt sich um einen Velour, hat eine unerhört angenehme Oberfläche und er ist flammfest. Die Sicherheit im Zug ist alles.
Der Stoff für die ICE-Sitze läuft bei Mattes und Ammann unter dem Stichwort technische Textilien. Zu ihnen zählen unter anderem auch spezielle Gewebe, die das Unternehmen für den Gesundheitsbereich herstellt oder für Autos, sowohl Lastwagen als auch Pkw.
Ja, wir würden natürlich sagen, wenn Sie ins richtige Auto steigen oder in Fahrzeuge, die in Südafrika, in Nordamerika, in Südamerika, in China produziert sind, dafür machen wir Stoffe für Himmel, Säulen, Oderplage, Zielstoff.
300 Beschäftigte arbeiten bei Mattes und Ammann. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Thieringen, einem Dorf auf der Schwäbischen Alb. Dort und in einem Nachbarort betreibt die Firma 5 Fabriken feiner Maschenstoffe, wie Mattes und Ammann sich selbst präsentiert. Die Firma ist eines der Textilunternehmen, die in und um Albstadt überlebt haben. Die Stadt im südlichen Baden-Württemberg ist ein Zentrum der deutschen Textilindustrie geblieben. Und das nach sehr schwierigen Jahren, in denen die Branche bereits totgesagt wurde.
Die Textilindustrie von der Schwäbischen Alb. Zweiter Frühling für eine totgesagte Branche. Eine Sendung von Helmut Frey.
Ein Platz in der Mitte von Thailfingen, einem von mehreren Albstädter Ortsteilen. Jeden Freitag ist Wochenmarkt. Das Flüsschen Schmiecha ist hier teilweise unter die Erde verlegt worden. Am talwärts gelegenen Rand des Platzes kommt es wieder ans Tageslicht, plätschert munter vor sich hin. Gelegentlich würden darin auch Forellen gesichtet, sagt Werner Ermel. Er war Lehrer in der Hauptschule von Thailfingen und kam 1968 aus Esslingen am Neckar an die Schmiecha.
Unsere Schmiecha hatte früher die Farben der Textilindustrie, ein kräftiges Blau, dann kam ein knalliges Rot, Gelb dazwischen, also die Farben der Bundesrepublik und die Farben des alten Kaiserreichs haben sich abgewechselt.
Die Farben spülte das Abwasser aus den umliegenden Fabriken direkt in die Schmiecha, bis endlich eine Kläranlage gebaut wurde. Ohne das Färben und andere Schritte der Weiterverarbeitung hätten aus groben Stoffen keine ansehnlichen Kleidungsstücke entstehen können. Thailfingen entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum größten Industriedorf der Gegend, das bald seinen dörflichen Charakter einbüßte. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen auf 5000 Einwohner 1800 sogenannte Rundwirkmaschinen zur Herstellung von Maschenwaren. Bald reihte sich eine Fabrik an die andere, prägten auch die Villen der Fabrikantenfamilien das Bild der Gemeinde.
Es war eine blühende Industriestadt. Wir haben auf der Höhe gewohnt und wenn wir morgens runtergefahren, waren die Fabriken erleuchtet, die Schornsteine haben geraucht und es war Vollbeschäftigung. Meine Schüler haben gesagt, Hermel, warum soll ich einen Beruf machen, die Mädchen? Ich gang ins Trikot.
Trikot, das sagen eigentlich nur noch die älteren Einheimischen. Und sie meinen damit Wäsche, Hemden, Blusen und andere Maschenware. Nur wenige Schritte sind es vom Thailfinger Wochenmarkt hinüber zum Maschenmuseum. Untergebracht ist es in einer ehemaligen Fabrik für Textilmaschinen. Die große Zeit der Maschenindustrie in diesem Teil Württembergs begann 1836. Damals brachte ein gewisser Johannes Maute die erste Rundwirkmaschine aus Belgien nach Ebingen, heute der Hauptort von Albstadt. Mit den neuen Maschinen war es möglich, lange, röhrenförmige Trikotstoffe herzustellen. Sie wurden zugeschnitten, gebleicht und gefärbt, und so ließen sich aus ihnen zunächst vor allem Unterhosen und Unterhemden, dann auch andere Kleidungsstücke fertigen. Hin und wieder treffen sich im Maschenmuseum Männer und Frauen, vor allem Frauen, die noch den Boom der heimischen Textilindustrie während der 1950er und 60er Jahre erlebten.
Buben haben was lernen dürfen in der Regel. Mädchen sind in die Fabrik gegangen. Dann hat es geheißen, gehst in die Fabrik. Schaffst du noch, kannst du Aussteuer verdienen. Ich bin 61 aus der Schule gekommen. Und dann war das natürlich, ja, hat man gleich einen Saal da gehabt.
Erzählt Anita Hases aus dem Albstädter Ortsteil Truchtelfingen. Frauen spielten für den Aufstieg der Textilindustrie in der Gegend Albstadts eine große Rolle. Um ihre Arbeitskraft zu nutzen, mussten die Unternehmer nach einer Möglichkeit suchen, wie sie Industriearbeit und Hauswirtschaft miteinander verbinden konnten. Das funktionierte am besten mit Heimarbeit.
Jedes Mädchen hat nähe Kinder, weil die Mutter hat eine Nähmaschine daheim gehabt. Wenn sie früher in die Fabrik gegangen ist, dann hat sie nachher Heimarbeit gemacht. Folgedessen sind Nähmaschinen im Haus quer. Und wenn sie in die Fabrik gekommen sind später, hat jedes Mädchen schon nähe Kinder im Prinzip. Und die Stückchen Stoffe, die übrig waren, die fehlerhaft waren, die man nicht vernäht hat, die hat man dürfen daheim behalten. Wenn es ein schöner Stoff war, hat es natürlich ein Unterhäsli gegeben, gell? Oder ein Kinderhäsli oder irgend sowas hat man daraus fabriziert.
Für die Fabrikanten war Heimarbeit interessant, weil die Frauen einerseits an die Betriebe gebunden waren. Sie belieferten die Frauen mit Rohware. Und andererseits mussten die Unternehmer die Arbeitskraft der Frauen nur dann in Anspruch nehmen, wenn es genügend zu tun gab. Bis weit in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bildete Heimarbeit eine Stütze der Textilindustrie auf der Schwäbischen Alb. Aber mit der Zeit verschlechterten sich die Chancen, mit Heimarbeit annähernd so viel Geld zu verdienen wie in der Fabrik, berichtet Ellen Lindner.
Also ich habe 94 aufgehört mit Heimarbeit, da war es also schon langsam weniger. Da hat man manchmal tageweise keine Heimarbeit gekriegt, weil es halt einfach war nichts da. Und dann hat es wieder Zeiten gegeben, da hat man müssen dranhängen, länger machen oder abends noch ein bisschen. Aber 94 waren schon viele Firmen im Ausland und da habe ich aufgehört dann mit der Textilindustrie.
Die Abwanderung und Verlagerung der Textilproduktion von der Alb ins Ausland begann schon in den 1970er Jahren. Manche alteingesessene Textilunternehmen verpassten den Anschluss an modische Entwicklungen und stellten nach wie vor Unterwäsche her, die man sogar auf Jahrmärkten und in Billigwarenhäusern kaufen konnte. Aber in Deutschland waren die Produktionskosten für Massenware zu hoch geworden und zwangen Firmen, Niederlassungen in damaligen Billiglohnländern wie Portugal, Griechenland zu gründen, später auch in den zu dieser Zeit sozialistischen Staaten wie Polen und Rumänien. Erste Firmen ließen bereits in Fernost produzieren. Wieder andere gaben auf. Die Insolvenz von Traditionsbetrieben war an der Tagesordnung. Seit den 1980er Jahren schlossen in und um Albstadt rund 300 Betriebe der heimischen Textilindustrie. Auch Teilfingen veränderte nach und nach sein Gesicht, das die größeren Textilfabriken geprägt hatten. Nun standen auch die stattlichen Industriebauten im Stil der weltberühmten Bauhausarchitektur leer. Der pensionierte Lehrer Werner Ermel schaut auf einen langweiligen Neubau am Rande des Marktplatzes und erinnert sich mit Wehmut an das Ensemble, das hier in der Blütezeit der örtlichen Textilindustrie entstanden war. Alles abgerissen, einschließlich einer Fabrikantenvilla und eines Fabrikgebäudes.
Ein toller Jugendstilbau und dann aus den 30er Jahren noch ein Hochhaus in dunklem Backstein. Also unglaublich, das war die Industriegeschichte auf einem Raum. Und so geht es gerade weiter, der Nonder, Komatsu und Conta und eine Fabrik an der anderen, so war das.
Der drohende Niedergang in wenige Zahlen gefasst. Anfang der 1980er Jahre hatte die Textilindustrie rund um Albstadt mehr als 30.000 Beschäftigte. Heute sind es 3.000 bis 4.000. Aber nicht nur die Textilindustrie von der Alb geriet in den Abwärtssog. Er erfasste einige Jahre später auch das Textilrevier um die nordbayerische Stadt Hof. Die Entwicklung dort, 1989 12.000 Beschäftigte, heute 4.300. Manche Textilbetriebe zog es nach der Wiedervereinigung aus Kostengründen und wegen der Wirtschaftsförderung in die angrenzenden neuen Bundesländer, Thüringen und Sachsen, wo die Textilindustrie ebenfalls eine lange Tradition hat. In Württemberg waren andere Gründe ausschlaggebend. In der Geschichte der Trikotagenindustrie auf der Schwäbischen Alb spielt Wäsche eine dominierende Rolle. Bereits früh spezialisierten sich namhafte Firmen mit Erfolg auf Gesundheitswäsche. Später versuchten einige Unternehmen ihr Glück auf dem Markt der Sport- und Freizeitbekleidung. Aber die meisten seien inzwischen einschließlich ihrer Markenprodukte von der Bildfläche verschwunden, sagt Rainer Lopau von der Fachvereinigung Wirkerei-Strickerei in Albstadt-Ebingen.
Wäsche war also sozusagen das Stammprodukt, mit dem man dann hier losgelegt hat, aus der dann nachher ganz unterschiedliche Produkte entstanden sind.
Nähsaal der Firma Karl Konzelmann in Teilfingen. Die Frauen an den Nähmaschinen arbeiten routiniert und genau. Das Geschäft brummt.
Die Kollegin schweißt jetzt im Moment BH-Träger. Das ist eine spezielle Maschine, die auch für uns entwickelt worden ist, dass also der BH-Träger nicht aufgehen kann.
Doris Biedermann gehört zur Geschäftsführung des Familienunternehmens Konzelmann. Die Firma ist auf Damenunterwäsche spezialisiert und behauptet sich mit der Marke Nina von C gegen die Konkurrenz aus dem In- und Ausland. Die Parole lautet: weg von Schlüpfern, Liebestötern und muffig derbem Unterzeug für Männer.
Wir verarbeiten heute ganz transparente Materialien, ganz feine Spitzen. Wobei es uns immer wichtig ist, dass der Artikel auf der einen Seite Spur Erotik hat, aber auf der anderen Seite auch eine sehr schöne Haptik hat und vor allem schöne feminine Ausstrahlung.
Haptik heißt, Wäsche muss sich auch gut anfühlen. Konzelmann will mit der neuen Produktlinie nicht zuletzt im Wettbewerb mit dem elegant-delikaten Image der Lingerie à la Française bestehen. Bis das Teilfinger Traditionsunternehmen wieder selbstbewusst auftreten und den Fachhandel überzeugen konnte, musste die Firma eine schwere Krise überstehen. Sie baute Personal ab und gab 5 Filialbetriebe auf, die in der Boomzeit nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden waren. Der Familienrat beschloss, mit einem kleinen Sortiment hochwertiger Dessous einen Neustart zu versuchen. Eingeleitet hatte diesen Wandel Walter Konzelmann, der Sohn des Firmengründers. Er übernahm den Betrieb 1953 von seinem Vater.
Ich bin dann raus zur Kundschaft, am Anfang noch mit meinem Vater. Ich habe ihn mitgenommen, weil ihn kannte man. Zunächst einmal hatte ich die 82er-Regel im ersten Jahr reduziert auf 16. Und mein Vater gesagt, ja, was machst du mit den Leuten? Und wie gesagt, du wirst sehen, wir haben mehr Arbeit als vorher und wir können liefern.
Schließlich beschränkte sich Konzelmann sogar auf einen einzigen Artikel. Konzentration, sich nicht verzetteln und immer das Wohl des Unternehmens im Blick haben. Diesen Grundsätzen fühlt sich Matthias Konzelmann verpflichtet. Der Juniorchef leitet das Unternehmen derzeit zusammen mit seiner Cousine Doris Biedermann.
Und ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum viele Unternehmen letztendlich zugrunde gegangen sind. Es waren viele Gesellschafter, es wurde nicht mehr investiert, weil manche das Geld rausgezogen haben oder einfach nicht bereit waren, weiter zu investieren oder sie waren zu weit weg. Diese Verantwortung haben wir letztendlich unserem Großvater gegenüber, dass wir eine Lösung finden, dass es ein relativ kleiner, schlanker Kern bleibt, der vor allem Entscheidungen trifft.
Rund 20 Kilometer westlich von Teilfingen und der Firma Konzelmann liegt das Albdorf Thieringen. Dort ist die Firma Mattes und Ammann zu Hause. Auch sie hat sich noch nicht vollständig von ihrem Ursprung verabschiedet und stellt nach wie vor einen feinen Unterrockstoff her. Aber spezialisiert hat sie sich längst auf Textilien, die nicht zu Kleidungsstücken oder Dekostoffen verarbeitet werden. Sie fabriziert sogenannte technische Textilien, erklärt Firmenchef Christoph Larsen Mattes.
Meine Mutter, die die Firma 37 Jahre lang führte, war eine sehr bedeutende Zulieferin in der Damenoberbekleidungsbranche. Bis 1974/75, da ist der Markt ein ganz erhebliches Stück zusammengebrochen und es war einfach notwendig auch, um zu überleben, neue Absatzgebiete zu finden. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der technischen Textilien im Hause Matthes & Ammann. Und so sind wir einer der ältesten Hersteller von technischen Textilien.
Dazu zählt der Stoff für die Sitze im Hochgeschwindigkeitszug ICE. Inzwischen führt Matthes & Ammann ein breites Sortiment an Spezialtextilien, unter anderem für den ständig wachsenden Gesundheitsbereich. Bei Werner Moser laufen die Fäden eines Projektes zusammen, mit dem das Unternehmen punkten möchte, ökologisch und wirtschaftlich. Im Mittelpunkt stehen Überlegungen, ob und wie Baumwolle als Grundstoff der Textilproduktion zu ersetzen ist. Denn mit dem rasanten Wachstum der Weltbevölkerung steigt auch die Nachfrage nach Baumwolle. Und die Ernteerträge schwanken erheblich. Sie hängen auch vom Klimawandel ab.
Der Baumwollanbau in globalem Maßstab benötigt extrem viel Wasser, als auch ein extrem hoher Einsatz von Pestiziden. Wir haben dann sowohl Bananen, Kokosfasern aus Afrika, aus Tansania, als auch aus Asien und letzten Endes auch diese alten europäischen Kulturpflanzen wie Flachsleinen, Brennnessel und Hanf genauer unter die Lupe genommen.
Die Wahl fiel schließlich auf die heimische Brennnessel. Auf einem Feld in Fabriknähe baut sie ein findiger Alpbauer an. Die Pflanze besteht unter anderem aus holzigen Fasern. Sie lassen sich aus der mantelartigen Hülle um den Stängel herauslösen und zu einem Faden spinnen. Stoffe aus Brennnesselfasern glänzen Seiden, wie eine von Matthes & Ammann arrangierte Modenschau in der rheinischen Textilhochburg Mönchengladbach bewies. Allerdings seien sowohl die manuellen Fertigkeiten als auch die technisch-maschinellen Voraussetzungen, heimische Pflanzen in der Textilindustrie zu nutzen, bei uns weitgehend verloren gegangen, bedauert Werner Moser.
Wir schauen uns natürlich in globalem Maßstab um nach solchen Nesselgewächsen. Wenn man einfach sehen muss, dass die textile Infrastruktur in Europa die letzten 20, 30 Jahre im Grunde zerstört worden ist. Das Pilotprojekt mit Brennnessel, das wir hier durchführen, müssen wir im Grunde die textile Infrastruktur zunächst wieder aufbauen, um überhaupt die Faser zu gewinnen. In Asien ist diese textile Infrastruktur vorhanden. Es wird dann keine Brennnessel in klassischem Sinne sein, aber es ist ein Nesselgewächs. Für uns ist es einfach wichtig, dass eine Pflanze verwendet wird, die keine künstliche Bewässerung braucht und keine Pestizide.
Fachleute rechnen damit, dass die industrielle wie die private Nachfrage nach solchen neuen Stoffen steigt. Im günstigsten Fall könnte diese Entwicklung die Zukunft von Unternehmen und damit Arbeitsplätze in der Textilindustrie auf der Schwäbischen Alb sichern. Die Branche ist dabei, sich neu zu orientieren und wieder Boden unter die Füße zu bekommen.
Die Bekleidung und die Heimtextilindustrie, die ist abgewandert, die werden wir nicht mehr bekommen. Aber durch die technischen Textilien haben wir Riesenchancen, neue Produkte zu entwickeln. Es geht von der Faser bis zur Textilmaschinenherstellung, bis zur Konfektion und bis zur Produktentwicklung.
Sagt Roland Karle, Geschäftsführer der Firma Solidian. Sie hat ihren Sitz in Albstadt-Ebingen. Wer sehen will, was Solidian produziert, muss einen Ausflug nach Lautlingen machen. Eines der Dörfer, die längst zu Albstadt gehören. Durchschnitten von einer Bundesstraße. Radfahrer und Fußgänger können die Straße seit 2010 auf einer elegant geschwungenen Brücke überqueren. Das Bauwerk zieht nicht nur Bauingenieure an, sondern auch Spezialisten der Textilbranche. Denn die schlanken Betonelemente dieser Brücke werden nicht wie sonst von Eisengittern zusammengehalten, sondern von einem Gittergeflecht, einem Gewebe aus Carbon- und Glasfasern, das Solidian fertigt. Die Fachleute sprechen von textilbewehrtem Beton. Tatsächlich kann die Verwendung von Textilien im Baugewerbe der Textilindustrie einen riesigen neuen Markt erschließen. Zum Beispiel beim Neubau oder der Sanierung von Tunneln und Brücken, wie der in Lautlingen.
Das Gewicht konnte man bei der Brücke um 40% reduzieren. Und die Brücke ist sehr filigran, sehr schlank gebaut. Und Glasfasern können nicht rosten. Und damit erreichen sie eine Dauerhaftigkeit von 80 Jahren. Die alte Brücke musste nach 30 Jahren abgerissen werden. Oder im zweiten Fall kann man es auch noch renovieren. was aber so teuer gewesen wäre wie eine neue Brücke.
Die Firma Solidian gehört zur Unternehmensgruppe Grotz-Beckert. Weltweit arbeiten für sie mehr als 7.700 Beschäftigte, 2.100 am Stammsitz in Albstadt-Ebingen. Groß geworden ist Grotz-Beckert mit Industrienadeln für Textilmaschinen. Das Unternehmen ist ein Beispiel für die vielfältige Zulieferindustrie der Textilbranche in der Region um Albstadt. Sie umfasst größere und kleinere Unternehmen, von der Fabrik für modernste Rundstrickmaschinen, die in die ganze Welt geliefert werden, bis zu einem Betrieb, der Weltmarktführer ist bei Paraffinringen. Die braucht man, damit Garne buchstäblich laufen wie geschmiert. Grotz-Beckert ist einer der Leuchttürme der Zulieferindustrie und bis heute in Familienbesitz. Thomas Lindner entstammt einer der industriellen Dynastien, die Grotz-Beckert gründeten. Er führt die Unternehmensgruppe.
Natürlich ist der ursprüngliche Impuls zur Gründung des Unternehmens schon aus der Textilindustrie gekommen. Ich meine, es ist ja ein Unternehmen einer Fusion eines sächsischen und eines schwäbischen Unternehmens. Sowohl in Sachsen wie hier im Schwabenland war die Textilindustrie schwerpunktmäßig beheimatet und man brauchte bessere Werkzeuge. Und da gab es eben eine Nachfrage nach besseren Nadeln und das führte dann zur Gründung der beiden Stammunternehmen im vorvorigen Jahrhundert.
Nadeln sind nicht gleich Nadeln und deshalb fertigt Grotz-Beckert für die Textilindustrie Stricknadeln, Webnadeln, Filznadeln, Teppichnadeln und diverse andere Spezialnadeln. Das Unternehmen leistet sich ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum. Um die Nadeln stetig zu verbessern, arbeitet Grotz-Beckert auch eng mit der Firma Mattes und Ammann zusammen. In deren Werkshallen sind permanent rund 500.000 Nadeln im Einsatz, erklärt Firmenchef Christoph Larsen Mattes. Ein enormer Kostenfaktor, weil die Nadeln ständig auf ihren Zustand überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden müssen.
Das ist ganz klar ein Hightech-Teil. Wir haben einen Nadelkopf, wir haben eine Zunge, wir haben einen Löffel, wir haben Bolzen, wir haben Scharnier. Wir haben eine ganz spezielle Metalllegierung. Und die Firma Grotz-Beckert und wir arbeiten an einem speziellen Projekt seit circa 7 Jahren, um die Lebensdauer der Nadel zu erhöhen und haben dafür im Moment 2 Maschinen mit unterschiedlichen Ausführungen laufen und bewerten diese monatlich.
Die Hightech-Maschinen bei Mattes und Ammann in Thieringen schnurren Tag und Nacht. In den Werkshallen routinierte Geschäftigkeit. Elektronische Anzeigen offenbaren jederzeit, ob die Beschäftigten ihr Soll erfüllt haben oder nicht. Mächtige Stoffbahnen werden automatisch in großen Behältern abgelegt. Der Vorrat an Fäden, die über einem Kranz von Spulen in das Herz der Maschinen eingespeist werden, scheint sich nie zu erschöpfen. Aber nicht nur hier bei Mattes und Ammann ist die Krise der Textilindustrie auf der Schwäbischen Alb kaum mehr zu spüren. Heute sorgt sich die Branche, ob sie künftig im Wettbewerb um qualifizierte Beschäftigte mithalten kann oder ob ihr Betriebe in den Ballungsgebieten die Fachkräfte wegschnappen. Dieser Gefahr will Grotz-Beckert unter anderem durch eine eigene Grundschule mit Ganztagesbetreuung entgegenwirken, sagt Thomas Lindner, der Chef des Albstädter Familienunternehmens.
Die Schule haben wir gemacht, weil wir eben eine sehr, sehr schwierige demografische Situation haben werden in Zukunft. Albstadt wird mehrere tausend Einwohner verlieren in den nächsten 10, 20 Jahren. Und da ist unser Bemühen einfach durch eine ausgeprägte familienfreundliche Kultur die Nase im Wettbewerb, um gute Leute vorne zu haben. Und daneben eben unser Gesundheitszentrum, wo wir eben uns eigentlich darauf vorbereiten, dass der Mensch länger arbeiten muss. Ja, und über ein, ich sag mal, ausgeprägtes Gesundheitsmanagement in einem Unternehmen können Sie eben dafür sorgen, dass Mitarbeiter nicht nur länger arbeiten müssen, sondern auch länger arbeiten wollen, weil sie gesund sind, weil sie motiviert sind und es ihnen eben Spaß macht.
Hochmotiviert waren die Beschäftigten in und um Albstadt natürlich auch früher in der Textilindustrie. Sie brachte Arbeit und Wohlstand auf die Schwäbische Alb. In eine Gegend, von der das Sprichwort sagt, viel Steine gab's und wenig Brot. In dem kargen, verkarsteten Mittelgebirge, das auch als des Teufels Hirnschale bezeichnet wurde, gaben die Böden nicht viel her. Das größte Kapital war der Fleiß der kleinen Leute, nicht zuletzt von Frauen wie der ehemaligen Textilarbeiterin Christine Lorch.
Haben bei der Firma Rudolf Merz Strick- und Wirkwarenfabrik geschafft, wo Damen Oberbekleidung, also Pulli, Röcke, aber eine Zeit lang Herren-Smoking-Pulli. Wir waren insgesamt einmal zu Spitzenzeiten, waren wir 120 Leute, also man hatte zwei Filialen und jede Menge Heimarbeiterinnen. Die Frauen waren immer bereit, die sind um 7 Uhr ins Geschäft gekommen, sind um 11, halb 12 zum Kochen schnell heim, sind um 1 schon wieder da gestanden und wenn es pressiert hat, sind die erst abends um 7 oder teilweise um 8 aus dem Geschäft gegangen.
Die Firma Rudolf Merz gibt es seit 1996 nicht mehr. So wie ihr erging es vielen familiengeführten Unternehmen, die in der Gegend um Albstadt untergegangen sind. Sie waren oft zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um auf die Herausforderungen der Globalisierung reagieren zu können. Die Entwicklung der Weltwirtschaft bedrohte regionale Industrietraditionen wie die der Textilindustrie auf der Schwäbischen Alb oder der Schuhindustrie im Pfälzerwald. Die Schuhproduktion dort ist bis auf kleine Überreste Geschichte. Dagegen konnte in Albstadt sogar eine alte Fabrik wiederbelebt werden. Sie sorgt mit Retro-Unterwäsche im alten Stil für Aufsehen. Außerdem haben auf der Alb überraschend viele Textilproduzenten die Krise überlebt. Viele entwickelten neue Produkte. Andere spezialisierten sich oder bieten heute komplexe technische Leistungen als Zulieferer für Textilfabriken in aller Welt, auch in Billiglohnländer. Dorthin wanderte die heimische Massenproduktion ab, einschließlich jener Arbeitsplätze, die nur eine geringe berufliche Qualifikation erfordern. Sie sind leichter zu verlagern als Know-how und die Erfahrung von Fachkräften. Wie aber geht es nun weiter mit der Textilindustrie von der Schwäbischen Alb? Kann sich der zweite Frühling durchsetzen? Oder kommt bald ein neuer Herbst? Entspannung ist für die Branche jedenfalls nicht angesagt. Dazu mahnt schon ein Spaziergang durch den Industrieort Teilfingen. Leerstehende Fabrikbauten belegen, dass auch eine blühende Industrie schnell den Faden verlieren kann.